Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 85, 86 und 87 der sechsten Sure, der Sure an Om.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa Zakariya wa Yahya wa Isa wa Ilyas. Kullum minas salihin. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, in denen von einigen der früheren Propheten die Rede ist. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Und wir leiteten Zacharias und Johannes und Jesus und Elias, sie alle gehörten zu den Rechtschaffenen. Und wir leiteten Ismael und Jasser und Jonas und Lot, sie alle zeichneten wir aus unter den Völkern. Ebenso manche ihrer Väter, Kinder und Brüder, wir erwählten sie und führten sie auf den richtigen Weg.
Gottes des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Ortelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 23. Dezember 2021, gleich dem 2. Day 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Dann geht es weiter mit einer Folge unserer Reihe Wir grüßen Jesus und Maria. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Baku und Teheran bauen Zusammenarbeit in 3+3 Plattform aus. Salami. Kamikaze und Aufklärungsdrohnen, neue Merkmale der Offensivkraft der Revolutionsgarden. Iran, Russland und Türkei verurteilen Israels Angriffe auf Syrien. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Baku und Teheran bauen Zusammenarbeit in 3+3 Plattform aus. Irans Außenminister Hossein Amir Abdullahian und sein aserbaidschanischer Amtskollege Ceyhun Bayramov haben am Mittwochnachmittag bei einem Treffen in Baku den Ausbau der Zusammenarbeit zwischen Teheran und Baku erörtert. Iran gehört zu ersten Ländern, die die 3+3-Plattform unterstützt hat. Wir glauben, dass eine positive Dynamik in dieser Richtung in naher Zukunft zu sehen sein wird. Dies führt positiv zum Ausbau der regionalen Zusammenarbeit in allen Bereichen, sagte Bayramov nach diesem Treffen auf einer Pressekonferenz. Teheran unterstütze offiziell den Plan für die Verstärkung der regionalen Zusammenarbeit und diese Plattform biete eine neue Gelegenheit, regionale Themen zu erörtern, sagte Amir Abdullahian seinerseits. Zusammenarbeit im Rahmen solcher Plattformen verringere die Einmischung der ausländischen Länder in interne Angelegenheiten der Region, fügte der iranische Außenminister hinzu. Amir Abdullahian traf gestern außerdem den aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev. Aliyev forderte bei diesem Treffen den Ausbau der Beziehungen zu Teheran in den Bereichen Politik, Wirtschaft, Handel und Kultur. Salami, Kamikaze und Aufklärungsdrohnen, neue Merkmale der Offensivkraft der Revolutionsgarden. Der Oberbefehlshaber der iranischen Revolutionsgarden, Sepah, gab an, dass die Bodentruppe unter seiner Aufsicht während der jüngsten Manöver, bei denen Kamikaze und Aufklärungsdrohnen als neue Komponenten der Offensivkraft der Truppe auftraten, eine Kombination der Hauptelemente ihrer Macht zur Schau stellte. Generalmajor Hossein Salami machte die Bemerkungen am Donnerstag am Rande der 17. gemeinsamen Militärübungen der Revolutionsgarden unter dem Namen »Der große Prophet« an der Südküste Irans. Er lobte die Bodentruppen der Revolutionsgarden als Garant für die Unabhängigkeit, territoriale Integrität und nationale Sicherheit des Landes und sagte, sie habe neue Taktiken entwickelt, um ihre Offensivkraft mit allen Fähigkeiten zu fördern, die sie in der festen und mobilen Bodenverteidigung erworben hat. Die neuen Elemente der heutigen Übungen umfassen den effektiven Einsatz von offensiven Kamikaze und Aufklärungsdrohnen, die neue Bestandteile der Offensivkraft unserer Bodentruppen sind. Die effektive Nutzung der Offensivkraft durch Hubschrauber, das Abfeuern von Raketen auf große Entfernungen von Hubschraubern, den effektiven Einsatz von Sprengminen gegen die mobilen Ziele des Feindes und die genaue Feuerkraft der Artillerieeinheiten. Salami erklärte ferner, dass moderne und systematische Führung, Kontrolle und Management das Schlüsselmerkmal der Kriegsspiele seien, die eine ausgewogene Koordination vor Ort schafften. Die fünftägigen Übungen begannen am Montag und deckten die Küsten der südiranischen Provinzen Hormuzgan, Bushehr und Khuzestan ab. Die Bodenphase der Übungen endete am frühen Donnerstag mit einer groß angelegten Nachtkampfoperation mit kombinierten Taktiken von Ranger, Panzer, Artillerie, Drohnen und Kampfhubschraubereinheiten. Iran, Russland und Türkei verurteilen Israels Angriffe auf Syrien. Iran, Russland und die Türkei, drei Garanten des Syrien-Friedensprozesses in Astana, haben den Einsatz von Zivilflugzeugen durch das israelische Regime bei Angriffen auf das arabische Land verurteilt. In einer gemeinsamen Erklärung auf der 17. Sitzung des Astana-Friedensprozesses hoben Iran, Russland und die Türkei hervor, diese Angriffe seien eine Bedrohung für die Stabilität und Sicherheit der Region. Die drei Länder forderten außerdem das Ende der Aggression des israelischen Regimes. Israels Einsatz von zivilen Flugzeugen zur Verbergung seiner Aggression gegen Syrien ist eine eklatante Verletzung der internationalen Vorschriften und gefährdet das Leben der Zivilbevölkerung, hieß es weiter, wie der libanesische Fernsehsender Al-Mayadeen am Mittwoch berichtete. Syrien und das israelische Regime befinden sich technisch im Krieg, da letzteres 1967 die Golanhöhen des arabischen Landes besetzt hat. Das israelische Regime unterhält eine bedeutende Militärpräsenz auf dem Territorium, die es als Startrampe für seine Angriffe auf syrischem Boden nutzt. Das Ausmaß und die Häufigkeit der Angriffe nahmen nach 2011 erheblich zu, als Syrien mit einer vom Ausland unterstützten Militanz und Terrorismus zu kämpfen hatte. Iran, Russland und die Türkei bekräftigten in ihrer Erklärung, dass es keine militärische Lösung für die Syrien-Krise gebe. Sie vereinbarten, Anstrengungen zu unternehmen, um die Lage in der syrischen Stadt Idlib zu verbessern, den Terrorismus zu bekämpfen und die Terrorgruppen im Land auszulöschen, sowie separatistischen Plänen entgegenzutreten, die die Souveränität und territoriale Integrität Syriens untergraben und die nationale Sicherheit der Nachbarländer bedrohen. In der Hauptstadt Kasachstans, Nur-Sultan, hat am Dienstag die 17. Runde der Syrien-Gespräche begonnen. An dem zweitägigen Treffen nahmen Delegationen der drei Garantieländer, der syrischen Regierung und der vom Ausland unterstützten bewaffneten Opposition teil. UN-Sicherheitsrat erleichtert Hilfe für Afghanistan. Der UN-Sicherheitsrat hat am Mittwoch einstimmig eine Resolution beschlossen, mit der humanitäre Hilfe für Afghanistan erleichtert werden soll. Die Auszahlung von Fonds und Guthaben sowie die Bereitstellung von Gütern und notwendigen Dienstleistungen sind demnach zulässig, wenn sie zur Verbesserung der humanitären Lage der Afghanen beitragen, wie der UN-Sicherheitsrat mitteilte. Diese Regelungen, die der Vorlage zufolge nicht gegen die verhängten Sanktionen gegen die Taliban verstoßen, sollen für ein Jahr gelten. Nach dieser Resolution wird die humanitäre Hilfe für Afghanistan, das kurz vor dem wirtschaftlichen Zusammenbruch steht, erleichtert. Gleichzeitig wird jedoch der Zugang der Taliban zu dieser Finanzhilfe gesperrt. Der Vize-Generalsekretär der UNO für humanitäre Fragen, Martin Griffiths, begrüßte die Verabschiedung der Resolution 2615 des UN-Sicherheitsrates zur Erleichterung der Hilfe für Afghanistan und sagte, diese wichtige Entscheidung ermögliche sofortige humanitäre Hilfe zur Rettung des Lebens von Afghanen. Er versprach außerdem, dass die humanitäre Hilfsoperation in Afghanistan im Jahr 2022 die größte ihrer Art weltweit sein und rund 22 Millionen Menschen versorgen werde. Rund 160 nationale und internationale humanitäre Organisationen helfen laut Griffiths Afghanistan in den Bereichen Ausbildung, Wasserversorgung und Landwirtschaft. Der am 25. Oktober veröffentlichte Bericht zur Ernährungssicherheit in Afghanistan warnte davor, dass 22,8 Millionen Afghanen zwischen November 2021 und März 2022 mit einer Ernährungsunsicherheit konfrontiert sein werden. Russland warnt vor harter Reaktion auf jede Provokation. Russland gab an, es strebe keinen bewaffneten Konflikt mit der Ukraine an, werde aber auf Provokationen hart reagieren. Außenminister Sergei Lavrov sagte dem russischen Sender RT, der Kreml würde nicht den Weg der Konfrontation wählen wollen. Unter Berufung auf Präsident Wladimir Putin sagte Lavrov, Russland verfügt über alle Fähigkeiten, um vollständig militärisch und technisch auf jede Art von Provokation zu reagieren, die sich um uns herum entfalten könnte. Er fügte jedoch hinzu, dass die Wahl bei der Gegenseite liegt. Der Außenminister sagte, die Tatsache, dass die US-Funktionäre bei der Organisation zukünftiger Kontakte recht zügig gehandelt haben, halte ich für ein positives Zeichen, ungeachtet der erheblichen Arbeit, die vor uns liegt. Die Spannungen in der Ostukraine nehmen seit November zu, als mehrere westliche Medien berichteten, dass Russland Truppen in der Nähe der Grenze gesammelt habe und behaupteten, Moskau plane eine groß angelegte militärische Invasion des Landes. Russland bestreitet die Vorwürfe und sagt, es sei frei, seine Truppen innerhalb seiner eigenen Grenzen zu bewegen und dass seine militärische Aufrüstung nicht provokativ sei. Moskau betrachtet es als Abwehrmaßnahmen gegen das engere Bündnis der Ukraine mit dem Westen und ihre Bestrebungen, der NATO beizutreten. Präsident Putin sagte am Dienstag, dass das, was die USA und ihre NATO-Verbündeten in der Ukraine tun, vor unserer Haustür liegt. Und sie sollten verstehen, dass wir keinen Ort mehr haben, an den wir uns zurückziehen können. Glauben Sie, dass wir einfach tatenlos zusehen werden? Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 3 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz minus 4 Grad, Mashhad 1 Grad, Isfahan 1 Grad, Shiraz 4 Grad und Bandarabas 21 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Schrittweise werden die US-Absichten immer deutlicher. Es geht darum, Russland in eine militärische Aktion zu provozieren, entweder durch eine False Flag Operation oder durch einen Angriff auf den Donbass. Die halbe Armee der Ukraine steht dort bereit, 125.000 Mann. Nicht Russland gefährdet den Frieden. Es ist, wie fast immer muss man sagen, Washington. Diesmal unter Benutzung der völlig abhängigen bankrotten Ukrainer. Deutschland ist wieder dabei. Diese Bundesregierung schreckt nicht davor zurück, Deutschland in rund 100 Jahren in den dritten großen Krieg gegen Russland irrezuführen, erläutert der Bundesvorsitzende die Neue Mitte, Christoph Hörstel, in unserem heutigen Gespräch. Heute hören Sie den vierten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Der Konflikt wird sicherlich Auswirkungen auf internationaler Ebene haben. Hat man dies auch mit berücksichtigt, kalkuliert, wenn man auf Spannung zusteuert?
Eindeutig hat man das und man denkt auch sehr weit. Also ich sehe zum Beispiel vor mir die New York Times. Ich schaue gerade mal eben nach. Vom 16. Dezember, also von vor 3 Tagen, Donnerstag, geht es darum, dass angeblich also der Standpunkt, den US-Präsident Joe Biden einnimmt, Biden's stand on Ukraine is a wider test of US credibility abroad. Also Bidens Position zur Ukraine ist ein größerer Test für die Glaubwürdigkeit der USA im Ausland. Was für eine Glaubwürdigkeit meint denn diese flotte Zeitung? Ja, das ist doch nur die Glaubwürdigkeit des Dauerschurken, oder wie sehe ich das? Jedenfalls reden die davon Taiwan und ob man nun Taiwan gegenüber China verteidigen wird. Und sie kommen also zu dem glorreichen Satz, wenn jetzt also Washington nicht bei einer Aktion von Putin immer dieses wenn Russland die Ukraine angreift. Ist natürlich Blödsinn, sondern erstmal werden die USA eine False Flag Operation durchziehen mit ukrainischer Vasallenhilfe, oder sie werden ein Okay geben, damit die ukrainische Armee im Donbass einfällt, sonstige Dinge dieser Art. Und dann könnte möglicherweise Russland auf den Gedanken kommen, es sei nun Zeit, darauf sich vorzubereiten, dass ein möglicher künftiger Krieg vielleicht nicht auf russischem Boden stattfindet, sondern ausschließlich auf ukrainischem Boden, nicht wahr? Und das macht man, indem man ein paar Kilometer in die Ukraine hineingeht. Sowas kann ich mir vorstellen als praktisch Notwehrreaktion bei fortschreitender westlicher Aggression. Also das ist so der eine Stand. Dann gibt es noch einen anderen Stand. Was passiert denn mit den Russen? Die sind ja nicht untätig, und da gibt es eben sehr, sehr entscheidende Entwicklungen. Ich will mal sagen, als das Normandie-Format, also Ukraine, Deutschland, Frankreich, den Minsk-Vertrag beerdigt haben, hat zum hellen Entsetzen und riesigen lautem Ärger des Westens Russland einfach die Briefkommunikation mit den Normandie-Staaten, die ich gerade genannt habe, veröffentlicht. Da konnte man dann nachsehen, wer den Vertrag gebrochen hat. Das war vielleicht peinlich, aber wir sind ja hier alle abgelenkt und unsere Medien berichten nicht richtig, und deswegen dringt das gar nicht durch. Nicht? Diese Art Pennerei in der deutschen Bevölkerung und vor allen Dingen bei Leuten, die es wissen könnten, aber sich dann nicht rühren, also auch ein Stück Feigheit und Bequemlichkeit und sowas, die führt eben dazu, dass man möglicherweise sich in den Dritten Weltkrieg hineindämmelt, ja? Durch dummes, feiges, faules Verhalten riskiert, dass einen das überrollt. Kurz und grün, jetzt kommt das zweite Dokument. Auch da hat Russland, nachdem also hier im Westen viel geschwafelt worden ist, dass ja Russland unziemliche Dinge vom Westen verlangt, nämlich die berühmten roten Linien und so. Und dann sagt ja Joe Biden vor dieser Konferenz, haben wir uns ja auch darüber unterhalten, ich erkenne überhaupt keine roten Linien von irgendwem an. Ja, also das nennt man unter den Analysten jetzt schon so. Washington darf Sicherheitsinteressen und auch Interessenssphären, also Regionen der Welt haben, wo es Interessen hat. Russland darf beides nicht, keine Sicherheitsinteressen haben und keine Interessenssphären haben. Interessant, also ungleichberechtigte Nationen aus westlicher Sicht. Und jetzt geht's los, ich zitiere den Spiegel mit einem Beitrag, der ziemlich neu ist. Russland veröffentlicht Liste mit geforderten Sicherheitsgarantien. Das ist jetzt von vorgestern, von Freitag um 13.46 Uhr. Und da wird dann mal aufgelistet, was das ist. Ich will das kurz vortragen. Dass eine NATO-Erweiterung sowie ein Beitritt der Ukraine zu dem Bündnis ausgeschlossen wird. Eindeutig, ganz klar, erste Forderung. Ist nebenbei gesagt vom Westen abgelehnt. Ganz klar, haben die kein Recht, fertig, Ukraine macht, was es will, heißt es dann hier. Ist natürlich gelogen, Ukraine macht genau das, was Washington will. Und sonst hat vielleicht Herr Zelensky einen Unfall oder er hat einen kleinen Putsch auf dem Maidan, was auch immer. Sie können da nicht Zutreffendes wegstreichen. Dann kommt der zweite Punkt. Auch sollen sich die westlichen Staaten verpflichten, kein zusätzliches Militär und Waffen außerhalb der Länder einzusetzen, in denen sie sich im Mai 97, nämlich vor dem Beitritt der osteuropäischen Länder zum Bündnis, befanden. Außer in Ausnahmefällen mit Zustimmung Russlands und der NATO-Mitglieder. So, eindeutige Sache, das geht auf Gorbatschow zurück. Zum ersten Mal hat Putin das gemacht, was ich seit Jahren tue, nämlich zu sagen, wenn die NATO nicht zu Sinnen kommt, werden wir, die neue Mitte, für den Austritt aus der NATO plädieren, weil Washington so das Bündnis dominiert und so hochaggressiv ist und lauter Mist macht und die NATO ist zur Verbrechertruppe geworden unter Washingtons Führung, wollen wir nicht. Und wieder reingehen in die NATO täten wir eben nur, wenn wir alle Verabredungen mit Gorbatschow dann auch wieder einrichten. Wow, das ist also etwa das, was Putin jetzt hier gesagt hat. Haben natürlich, wie soll man sagen, hat Washington, haben die westlichen NATO-Partner alle schon abgelehnt. Dann kommt der nächste Punkt. Drittens, zudem sollen alle militärischen Aktivitäten der NATO in der Ukraine, Osteuropa, Transkaukasien und Zentralasien aufgegeben werden. Das ist interessant. Das möchte der Westen schon gar nicht, denn wie soll man sagen, die ganze Einwirkung lebt doch davon, dass da Truppen hin und her fliegen und Waffen gelagert werden und allerhand geheime Dinge laufen und da werden auch Leute unterdrückt und die Truppen sind auch, wie soll man sagen, ein gutes Backup sozusagen für irgendwelche geheimdienstliche Unterdruckstellung von irgendwelchen unbotmäßigen ukrainischen Offiziellen. Das ist ja wie in Deutschland auch. Da haben wir auch eine starke Truppenpräsenz von über 40.000 Mann, die wir hier nicht haben wollen und brauchen. Hauptsächlich aus den USA, auch noch ein paar aus Großbritannien, die ich hier gar nicht beschuldigen möchte. Denn die wären, wenn Washington erlaubt hätte, schon längst weg. Aber der Ukraine geht es eben auch so. Letzter Punkt hier. Russland fordert auch keinerlei Mittel- und Langstreckenraketen dort zu stationieren, wo sie das Gebiet der anderen Seite treffen könnten. Das ist nun auch durch den absichtlich von den USA geförderten Wegfall des INF-Vertrages, Intermediate Nuclear Forces, das ist das Thema, das der Westen auch nicht anerkennen will. Und hier muss man aus unserer Sicht die neue Mitte und aus meiner Sicht ganz klar sagen, Punkt 1 und 2, NATO-Erweiterung und kein zusätzliches Militär und Waffen, werden wir 1:1 genauso Russland gerne einräumen. Das ist absolut gerecht, das ist fair, das ist in Ordnung und schädigt keinen. Die anderen Themen, darüber können wir tatsächlich auch positiv reden, im Lichte und im Sinne der unter Punkt 1 und 2 genannten Dinge, also militärische Aktivitäten in anderen Ländern und Raketenaufstellung, das ist ein Ausgleich. Also mit anderen Worten, Russland fordert vernünftige Dinge für die Sicherheit von ganz Europa. Und hat ja nebenbei gesagt, auch Amerika bedroht. Die haben gesagt, ihr schießt aus Europa Mittelstreckenraketen auf uns ab. Wir werden euch, die USA, dann auch beschießen mit unseren Raketen direkt aus U-Booten, Hyperschallwaffen in 5 Minuten Washington kaputt. Können wir eindeutig hinkriegen, so wie ihr das organisiert, dass ihr in 5 Minuten Moskau erreichen wollt. Keine Vorwarnzeit mehr. Vollkommen verrückt. Kann man als Europäer überhaupt nicht mitmachen, sowas. Und hätten wir uns längst wehren müssen. Aber ich habe ja schon oft über die Korruption unserer politischen Regierungsklicken gesprochen. Das will ich hier noch ein letztes Mal betonen, weil es um Krieg und Frieden geht. Und dieses Gespräch wirklich sehr, sehr ernst ist. Praktisch wie eine letzte Warnung vor der möglichen Eskalation, die meiner Ansicht nach westlich geplant ist.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Bleiben Sie dran!
In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Wir sagten, dass es im Vorfeld notwendig ist, einen Blick auf die historischen Wurzeln der Kultur und Identität bekannter iranischer Persönlichkeiten zu werfen und haben bereits von der Ansiedlung der Perser auf der iranischen Hochebene gesprochen. Sie ließen sich aus Richtung des Kaspischen Meeres kommend zuerst an den Ufern des Urmiasees im Westiran nieder und wanderten danach weiter in die heutige Provinz Fars im Süden des Landes. Dort gründeten sie einen Staat, der von den Medern abhängig war. Auch die Meder gehörten zu den Völkern mit indo-iranischer Sprache, die aus dem kalten Norden auf die Hochebene Irans gekommen waren. Die Perser verkehrten zunächst friedlich mit den Medern, aber dann gründeten sie ein selbstständiges Reich, das Reich der Achämeniden. Wie die Aufzeichnungen in Kalkschrift auf Tontafeln, die man auf der Schlossanlage der Achämeniden gefunden hat, zeigen, lag Fars in der Mitte eines Kulturraumes, der sich von den Küsten Syriens bis nach Indien erstreckte. Nachdem die Perser die Oberhand über die Meder gewannen, vereinten sie die ersten Kulturen auf dem iranischen Hochplateau, welche bereits seit mehreren Jahrtausenden bestanden, zu einer gemeinsamen Zivilisation. Sie breiteten sich bis zum Zweistromland und bis Kleinasien, bis Mittelasien und an die Ufer des Indus in Indien aus und brachten in Wahrheit mit Ausnahme der Stadtstaaten Athen und Sparta sowie China die ganze damalige zivilisierte Welt unter ihre Kontrolle. Dies verwirklichten sie nicht nur mit militärischen Kräften, sondern das iranische Heer wirkte in den meisten Fällen als Befreiungskräfte und eroberte die Gebiete in Zusammenarbeit mit den einheimischen Völkern. Die iranischen Völker verteilten sich als Verwalter des Reiches der achämenidischen Großkönige auf die gesamte zivilisierte Welt von damals. Es war der Höhepunkt ihrer Mobilität. Die Achämeniden bauten eine breite Straße, die von Schusch im Süden des Landes bis nach Lydien in Kleinasien und der heutigen Türkei reichte. Auf diese Weise ermöglichten sie zum ersten Mal einen besser materiellen und immateriellen Kontakt zwischen den verschiedenen Völkern der Menschheit. Das Achämenidenreich war pluralistisch gestaltet. Im Gegensatz zu den vorherigen kleinen Imperien wie Babylonien und Assyrien schickte es keine Truppen aus, um die anderen Völker und Kulturen zu vernichten und auszuplündern. Nach jedem Sieg waren die Achämeniden darum bemüht zu beweisen, dass sie die Kultur und Zivilisation des unterlegenen Volkes unterstützen und fortsetzen, und stellten es diesen Völkern bis zu einem gewissen Umfange frei, ihre gewohnte Lebensweise beizubehalten. Die Befehlshaber der Achämeniden rissen nicht das Eigentum der Bevölkerung in den eroberten Gebieten an sich, wie andere Eroberer es zu jener Zeit taten, sondern sie beschützten als Gegenleistung für eine erhobene Steuer das Eigentum und die Kultur der Bevölkerung in diesen Gebieten. Sie gewährten den Einwohnern dieser Gebiete eine gewisse Freiheit in der Ausübung ihrer Religion, der wirtschaftlichen Tätigkeiten und dem Handel. Jahrhundertelang hatten verheerende Kriege der Bevölkerung das Leben schwer gemacht, aber davon blieb sie im Reich der Achämeniden verschont und konnte ein Leben in Frieden und Sicherheit genießen. Die Griechen drangen schließlich unter Anführung von Alexander in das Reich der Achämeniden vor und stürzten es 330 vor Christus. Doch blieben die iranischen Völker größtenteils weiter auf die von Alexander eroberten Gebiete verstreut. Der griechische Feldherrbegriff, nachdem er anfangs die Zivilisation der Iraner zerstörerisch behandelte, bald, dass er für die Verwaltung der von ihm eroberten Gebiete die iranischen Heeresführer und Verwaltungskräfte braucht. Denn diese hatten innerhalb von mehreren Jahrhunderten Erfahrungen in der Verwaltung eines Weltimperiums gesammelt. Deshalb beließ Alexander der Mazedonier viele der iranischen Militärs und Verwaltungskräfte auf ihrem vorherigen Posten und überließ nur die Städte, die er selbst errichtete, den Griechen, damit sie nach griechischem Muster verwaltet werden. Nach dem Tod von Alexander und der relativ kurzen Zeit, in der seine Nachfolger, die Seleukiden, das Ruder übernahmen, gelangten die Arsakiden im Iran an die Macht. Die Ära, in der es nur ein einziges Weltimperium gab, lief damit ab und die Welt wurde zwischen zwei Imperien aufgeteilt, dem Römischen Reich und dem Perserreich. Die Arsakiden stammten von den im Nordosten Irans ansässig gewordenen arischen Völkern ab, die in die iranische Hochebene eingewandert waren. Sie hatten im Reich der Achämeniden keine wichtige Rolle inne gehabt. Ihr Gebiet lag abseits von jenen Teilen Irans, in denen die achämenidische Kultur herrschte, nämlich der Süden und Westen und die zentralen Gebiete des Landes. Die Arsakiden bewiesen zu Beginn ihrer Herrschaft, dass sie sehr unter dem Einfluss der griechischen Kultur standen. Sie sprachen perfekt Griechisch und bestimmten Griechisch zu ihrer Amtssprache. Doch nachdem sie zusehends weiter in den Süden vorgerückt waren, schlüpften sie immer mehr aus der griechischen Haut und übernahmen immer mehr die wahre iranische Kultur. Schließlich befreiten sie das Zweistromland aus den Händen der griechisch-seleukidischen Feldherren. Genau gegenüber Seleukia, der Stadt der Seleukiden, erbauten sie auf der anderen Seite des Tigris die Stadt Tisfun, Ktesiphon, und ernannten sie zu ihrer Hauptstadt. Zu dem Zeitpunkt hatten sie sich in etwa von dem griechischen Einfluss freigemacht. Statt des Griechischen erklärten sie die iranische Pahlavi-Sprache zur Amtssprache und wandten sich der traditionellen Religion des Irans, dem Zarathustrismus, zu. Der wichtige Wandel in dieser Epoche war, dass die Gebiete im Osten und Nordosten Irans, welche in der Zeit der Achämeniden und der Seleukiden nur eine Nebenrolle spielten, unter den Arsakiden, dem Hauptgebiet der iranischen Kultur und Zivilisation, angeschlossen wurden. Ein entscheidender Wandel in der arsakidischen Zeit war die Eröffnung der Seidenstraße. Iran wurde zentrales Verbindungsglied dieses wichtigen Handelsweges. Aus älteren Zeiten gab es im Lande viele kurze und längere Wege mit unterschiedlichen Funktionen, die sich den großen kontinentalen Wegen anschlossen. Einer dieser Hauptverbindungswege war die Seidenstraße. Sie reichte von Xi'an im Osten Chinas bis nach Mitteleuropa, insbesondere zu wichtigen Handelsstädten wie Venedig. Weltreisende, Händler und Missionare verkehrten auf dieser Straße und machten die Bewohner der verschiedenen Gebiete mit einer Vielfalt von Kulturen und Gedankengut bekannt. Die Archäologen können heute einen Teil der Kulturen und Zivilisationen entlang der Seidenstraße rekonstruieren. Aus den erhalten gebliebenen Spuren lassen sich die kulturellen Beziehungen zwischen den verschiedenen Völkern entlang der mehrere tausend Kilometer langen Strecke der Seidenstraße herauslesen. Bei detaillierter wissenschaftlicher Untersuchung lassen sich die einzelnen Kulturen und Zivilisationen mit ihrer Eigenart und besonderen Identität von den anderen unterscheiden. Jede Zivilisation hat ihre besonderen Merkmale. Entlang der Seidenstraße, die von China bis nach Bosnien und Herzegowina reichte, sowie an den Ufern der Verbindungsgewässer, breiteten sich Gebiete mit zahlreichen verschiedenen Kulturen aus. Die chinesische, indische, iranische, griechische und römische sowie verstreute Zivilisationen der nordasiatischen Völker. Entlang der Seidenstraße und der umliegenden Schifffahrtswege konnten sich verschiedene Religionen verbreiten, wie der Buddhismus, der Brahmanismus, der Zarathustrismus, das Juden- und das Christentum und schließlich auch der Islam. Die islamische Zivilisation, die an der Entstehung der Völkervielfalt entlang der Wege, die zur Seidenstraße führten, mitbeteiligt war, hat im Iran viele Spuren hinterlassen. In allen die Seidenstraße umgebenden Gebieten haben Iran und sein Kulturraum vom Fluss Sirdarya in Mittelasien bis zum Zweistromland im Irak und von Sindh in Pakistan bis nach Anatolien als Verbindungsbrücke bestens zum Kulturaustausch beigetragen. Die Iraner haben immer mit den benachbarten Völkern und mit deren Kultur und Sprache, Wissen und Religionen Verbindung aufgenommen. In der Antike mit den Sumerern, den Assyrern und Babyloniern auf der einen Seite und mit Indien und China auf der anderen Seite. Auch haben die Einwohner der Gebiete um Iran herum dank des verzweigten Wegenetzes mit den Iranern und ihrer Kultur Bekanntschaft geschlossen. Diese Verbindungswege waren auch politisch und wirtschaftlich gesehen wichtig. Natürlich war die Seidenstraße im Vergleich zu allen anderen Wegen von überragender Bedeutung, weil sie China im Osten des Irans mit dem Byzanz und den Ländern an der Mittelmeerküste im Westen des Irans miteinander verband. Viele Zivilisationsstätten entlang der Seidenstraße erinnern an die antike Kultur Irans und die Kultur im islamischen Iran und der benachbarten Völker. Dies sind vor allen Dingen folgende Gebiete: Transoxanien in Mittelasien und Khorezm, ein Gebiet im heutigen Usbekistan und Turkmenistan, Fargana, Samarkand und Bukhara und Hermez, heutiges Usbekistan, Badakhshan, Herat und Balch in Afghanistan, Khojand in Tadschikistan und Merv in Turkmenistan und viele weitere Städte, die heute als touristische Reiseziele gelten und das Interesse von Forschern erwecken. Beim nächsten Mal werden wir uns die Situation entlang der Seidenstraße in den verschiedenen geschichtlichen Epochen Irans anschauen.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Amir Tajik mit dem Titel Fasele, das heißt Ferne.
مثل آسمون و دریا واسه ابراز محبت چشم به راه صبح فردا گاهی وقتام پر خشمیم مثل موجای پریشون گاهی سفریم و ساکن تو سکوت سنگی پنهون گاهی وقتا
مثل عبری که فقط میخواد بباره غیر شکل و شکایت دیگه هیچ حرفی نداره حسمون رنگ بخاره اگه خسته از خزونی توی باقه مهربونی ریشه داریم و میمونیم ریشه داریم و خیلی حرفا بود که باید گفته می شد و نگفتیم کاش می شد یه لحظه یاد روزای رفته بیفتیم اون روزا یکی شدن رو چقدر عاشقون خوندیم زیر سخته مهربونی هم دل و هم خونه بودیم بیا تا پرنده باشیم تو هوای مهربونی من همون دریایی باشم تو هنوزم آسمونی من همون دریایی باشم تو هنوزم آسمونی
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit der zweiten Folge unserer Reihe. Wir grüßen Jesus und Maria. Weiterhin guten Empfang.
Hörerfreunde, im ersten Teil dieses Beitrages anlässlich der Weihnachtszeit haben wir die Koranverse 16 bis 21 des Sure 19, Sure Maria, besprochen. In diesen Versen wird davon berichtet, wie Maria, diese Heilige, die im Islam zu den 5 höchstrangigsten Frauen der Menschheit zählt, in ihrer stillen Gebetsnische von Engel Gabriel aufgesucht wurde, der die Botschaft von der Geburt eines Kindes gab. Maria war zuerst zutiefst erschrocken über die Nachricht, dass sie ein Kind gebären sollte, denn sie war nicht verheiratet. Doch der Bote Gottes überbrachte ihr die Botschaft. Es sei so, dein Schöpfer und Erhalter hat gesagt, dies ist für mich eine leichte Sache. Wir wollen ihn zu einem Zeichen für die Menschen und einen Segen von uns werden lassen. Dies ist beschlossen. Hatte beschlossen, dass Maria die reine Jesus zur Welt bringen sollte. Die Jungfrau Maria war auf wunderbare Weise schwanger geworden. Wir wissen nicht wie. Wie ist es möglich, dass ein Kind entsteht, ohne einen Vater zu haben? Widerspricht dies nicht den Erkenntnissen der Wissenschaft? Oder sind die Erkenntnisse der Wissenschaft nicht so weit, dass wir dies verstehen können? Natürlich ist es an erster Stelle ein Wunder, dass Maria schwanger wurde, ohne dass sie jemand berührt hatte. Aber auch die moderne Wissenschaft weist die Möglichkeit einer jungfräulichen Geburt nicht von der Hand. Zum Beispiel kommt dies in der Tierwelt sogar öfters vor. Schon Dr. Alexis Carrel berichtet von einem Versuch an Fröschen, bei dem aus einer unbefruchteten Eizelle eines weiblichen Frosches unter Anwendung einer besonderen Methode die Geburt eines neuen Frosches hervorgegangen ist. Und die heutigen Versuchsergebnisse in der Stammzellenforschung geben zu erkennen, dass sich in der Schöpfung Möglichkeiten verbergen, die wir bisher nicht gekannt haben und aufgrund bisheriger Erkenntnisse der Wissenschaft vielleicht für unmöglich hielten. Daher wird uns bewusst, die Erkenntnisse, die die Wissenschaft erwirbt, sind nicht vollständig, sondern nur ein teilweises Wissen von der ganzen Wahrheit, und das bedeutet, dass wir aufgrund der wissenschaftlichen Erkenntnisse, die wir gerade besitzen, nicht behaupten können, dass etwas unmöglich ist. Außerdem sind die Gesetze, die die Wissenschaft in der Schöpfung zu entdecken versucht, nicht durch Zufall, sondern durch einen überirdischen Gesetzgeber entstanden, dessen Willen über alles bestimmt und der diese Gesetze auch aufheben oder andere Gesetze an ihrer Stelle gelten lassen kann. Über die Erschaffung Jesus sagt Allah im Koran in der dritten Sure Ale Imran im Koran Vers 52: Jesus ist vor Gott wie Adam, den er aus Staub erschuf und ihm dann gebot, sei und so war er.
In der Sure 19 heißt es im Vers 22 weiter: Da empfing sie ihn und zog sich an einen entlegenen Ort zurück. Maria, diese gottesfürchtige, sittsame Frau, hat das Kind empfangen. Das Kind, von dem Gott angekündigt hatte, dass es ein Zeichen für die Menschen und ein Segen von Gott sein werde. Maria war über diese Verheißung von Freude erfüllt, doch quälte sie auch die Angst, was auf sie zukommen würde, wenn es nämlich herauskam, dass sie ohne verheiratet zu sein ein Kind auf die Welt gebracht hatte. Was würden die Leute sagen? Wer würde glauben, dass sie auf außergewöhnliche Weise schwanger geworden war? Würde man ihr nicht die schlimmsten Vorwürfe machen? Wie sollte sie darauf antworten? Sie, die alle als sehr sittsam, als rein und gottesfürchtig kannten und die unter der Aufsicht eines großen Propheten, Prophet Zacharias, aufgewachsen war. Alle hatten bisher ihre hohe Moral gelobt. Es war wirklich äußerst schmerzhaft für einen Menschen wie sie, sich vorzustellen, dass sie auf diese Weise ins falsche Licht geraten würde. Schon der Gedanke daran schien unerträglich. Doch dann tröstete sie sich wieder damit, dass Gott ihr die Geburt eines Propheten verheißen hatte. Sie dachte: Wenn Gott mich dieses Kind auf die Welt bringen lässt, wird er mich dann alleine lassen? Wird er mich nicht gegenüber den Verleumdungen der anderen beschützen? Hat er mir nicht immer geholfen? Maria zog sich an einen entlegenen Ort zurück. Viele sind der Meinung, dass dieser Ort Nazareth gewesen ist. Als die Zeit der Geburt herannahte, verließ sie auch diese menschliche Siedlung. Sie wollte fern von allen ihr Kind auf die Welt bringen. Sie wollte nicht, dass jemand von dieser Geburt erfuhr. Sie musste das Kind alleine zur Welt bringen, ohne dass ihr jemand half. Der Koran berichtet, dass sie sich in der Wüste zu einer vertrockneten Dattelpalme schleppte, von der nur noch der Stamm übrig geblieben war. Maria wollte in dieser dürren, menschenleeren Einöde ihr Kind zur Welt bringen. Aber wie schrecklich verlassen fühlte sie sich. Was würde auf sie zukommen? Bisher hatte sie noch das Kind in ihrem Leibe verbergen können, aber wenn es auf die Welt gekommen war, dann würden alle es sehen. Alle würden sie fragen, woher es kommt. Sie war sehr betrübt, so betrübt, dass sie rief: O wäre ich doch schon vorher gestorben und alle hätten mich vergessen. Da spendete Gott ihr erneut Trost. Denn sie hörte eine Stimme rufen: Sei nicht traurig, dein Schöpfer und Erhalter hat dir zu deinen Füßen einen kleinen Bach fließen lassen.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.